Willkommen zu einer neuen Folge Mut wird belohnt. Schön, dass du mit dabei bist. Alle wollen es können, keiner weiß, wie es geht. Die Rede ist vom intuitiven Essen. Gerade wenn du lange Jahre eine Essstörung hattest, fällt es dir wahrscheinlich sehr schwer, Vertrauen zu deinem Körper zu fassen, Essen zu genießen und Lebensmittel wertfrei zu betrachten. Dein Heilungsweg ist individuell, doch das Ziel ist klar. Essen mit Genuss und ohne schlechtes Gewissen, so wie es deinem Körper gut tut. Eigentlich müsste diese aktuelle Folge heißen: Was musst du tun, damit dir intuitives Essen niemals gelingt? Denn durch die Umkehrung wird deutlich, was du tun darfst, damit dein Wunsch nach einem entspannten, intuitiven Essverhalten Realität wird. Also anders gefragt, was darfst du loslassen, um überhaupt intuitives Essen lernen zu können? Ich stelle dir in dieser Folge 9 Faktoren vor, die dich daran hindern, ein intuitives Essverhalten zu etablieren. Ganz wichtig in diesem Kontext: intuitiv essen zu lernen braucht Zeit. Es ist Teil deines Heilungswegs und es lohnt sich, denn mit dem Vertrauen in dich und deinen Körper kommen Lebensfreude und Genuss zurück. Etwas, das du dir vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten verbietest. Diese eigene Härte zu dir selbst kann dazu führen, dass du gehässig gegenüber anderen Menschen wirst. Und am Ende schadest du dir damit selbst, denn möchtest du nicht auch lieber so akzeptiert werden, wie du bist und in einer Gesellschaft leben, in der Menschen wertschätzend miteinander umgehen, unabhängig von ihrem Aussehen? Wärst du dann nicht zufriedener? Also, ich darf dich einladen, heute mit mir die 9 Faktoren durchzugehen. Für mich ist ganz wichtig, du wirst viele Sachen nicht gerne hören wollen und am Ende vielleicht auch denken: Oh mein Gott, ich werde niemals intuitiv essen können, denn ich habe diese Probleme, ich habe diese Faktoren noch in meinem Leben. Der Punkt ist, intuitiv essen lernen braucht Zeit, genauso wie Heilung Zeit braucht. Das Wichtigste ist einfach loszulaufen und nicht zu sagen, ich muss jetzt erst diese 9 Faktoren alle eliminiert haben und dann kann ich loslernen, sondern das Auflösen dieser 9 Faktoren, die ich dir heute nenne, ist schon Teil des Lernprozesses und erlaube dir wirklich, hier lernen zu dürfen. Vertraue darauf, dass du alleine durch diesen Lernprozess unglaublich viel für dich dazu gewinnst. Los geht's. Hier kommen die 9 Faktoren, die dazu führen, dass du nicht intuitiv essen kannst. Nummer 1. Ein guter alter Bekannter. Alte hinderliche Glaubenssätze. Zum Beispiel: Wer schön sein will, muss leiden. Oder auch: Ich bin nicht genug. Oder: Erholung muss ich mir erst verdienen. Oder noch besser: Ich habe keine Belohnung verdient. Die Liste könnte noch unglaublich viel länger sein. Entscheidend ist, sich auf die Suche zu machen nach den Glaubenssätzen, die da sind, die dazu führen, dass du eine extreme Härte gegen dich selber an den Tag legst, die auch dazu führen, dass du dir nichts gönnst. Und gerade auch beim Thema Belohnung, ein Thema, das bei mir recht stark ist, also dieser Glaubenssatz, ich habe keine Belohnung verdient, auch gar nicht zu wissen, mit was kann ich mich denn belohnen, außer mit Essen. Und es ist völlig normal, dass du damit oder darauf gar keine Antwort hast aktuell, gerade wenn du viele Jahre eine Essstörung hattest. Denn auch das ist ein Prozess des Ausprobierens. Es würde jetzt für diese Folge zu weit führen, wenn ich in das Glaubenssatzthema weiter reinsteige. Ich habe dazu schon mal 2 Folgen gemacht, wo ich auch genau erläutere, wie man alte, hinderliche Glaubenssätze auflöst und neue, gute Glaubenssätze für sich etabliert. Also schau da nochmal in meinen alten Folgen nach, wenn dich das Thema interessiert. Ich packe dir die beiden Folgen auch nochmal in die Shownotes. Ganz wichtig zu wissen, es ist wirklich essentiell, diese Glaubenssätze für sich zu erkennen erstmal. Das ist schon ein erster toller Schritt. Und dann aufzulösen, weil diese Glaubenssätze steuern dich unterbewusst. Sie steuern deinen ganzen Alltag, ohne dass dir das klar ist. Sie führen dazu, dass du bestimmte Entscheidungen fällst. Sie führen dazu, dass du bestimmte Dinge isst oder nicht isst, dass du dich in bestimmten Stresssituationen so oder so verhältst. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dir diese Glaubenssätze bewusst zu machen. Und auch da ist nicht die Erwartung, dass du von heute auf morgen deine Glaubenssätze über Bord wirfst und sagst, juhu, jetzt habe ich neue. Auch das ist ein Prozess, erstmal zu finden, was für ein neuer Glaubenssatz passt für mich, welchen möchte ich etablieren und wie schaffe ich das jetzt, den auch wirklich zu glauben und zu leben. Faktor Nummer 2, der dich daran hindert, intuitiv zu essen, ist Diätmentalität, die du verinnerlicht hast. Vielleicht auch versteckt. Vielleicht denkst du auch, boah, ich bin jetzt schon ganz schön weit oder ich habe noch nie eine Diät gemacht. Diätmentalität, das sagt mir nichts. Nö, kein Problem. So einfach ist es leider nicht, denn unsere ganze Gesellschaft und Kultur ist mit Diätmentalität durchseucht, möchte ich sagen. Du erkennst es teilweise ganz offensichtlich, zum Beispiel an folgenden Verhaltensweisen wie, dass du immer neue Diäten ausprobierst, dass du Kalorien zählst, dass du glaubst, bestimmte Lebensmittel dir erst verdienen zu müssen oder dass bestimmte Lebensmittel sogar verboten sind. Oder, weniger offensichtlich, merkst du das auch an Dingen wie, dass du zum Beispiel Mahlzeiten auslässt, dass du sagst, ich esse nur zweimal am Tag oder dass du, wenn du abends im Restaurant warst, meinst, na, frühstücken, nein, das brauche ich heute nicht. Oder auch, dass die Zahl auf der Waage, wenn du dich denn wiegst, darüber bestimmt, wie die Laune ist, die du heute hast. Oder, auch sehr beliebt, du trainierst als Bestrafung für zu viel Essen, also ein sogenanntes Kompensationsverhalten. Vielleicht nennst du das Ganze nicht Bestrafung und tust es jetzt auch ab, aber am Ende ist das eigentlich egal. Es geht darum, dass du versuchst, dein Essverhalten durch zum Beispiel Sport zu kompensieren. Das heißt, du glaubst, du musst etwas gut machen, du hast etwas falsch gemacht und du musst eben darauf achten, dass das jetzt wieder ins Lot gebracht wird. Vielleicht ist es auch daran erkenntlich, dass du dazu neigst, dich zu überessen oder kaum etwas zu essen und dass sich diese beiden Phasen abwechseln und du das Gefühl hast, es gibt irgendwie keinen Mittelweg. Entweder du darfst dir alles erlauben oder nichts. Bestes Beispiel dafür auch die sogenannten Cheat Days. Ganz ehrlich, größter Bullshit ever. Super gefährlich. Ich glaube, der Hype darum ist gerade schon wieder so ein bisschen zurückgegangen, aber es gab so eine Zeit, wo das ganz groß war, ganz tolle Diät. Unter der Woche bin ich total strikt, mache ganz viel Sport, esse gefühlt keine Kohlenhydrate und dann erlaube ich mir einen Cheat Day, an dem ich dann so richtig über die Stränge schlage. Da esse ich Burger, Pizza, Süßigkeiten, Chips, alles auf einmal, weil ist ja nur ein Tag. Merkst du selber, oder? Faktor Nummer 3, der dich daran hindert, intuitiv zu essen, sind Fehlinformationen über Ernährung. Ja, und die gibt es natürlich auch zuhauf, weil das ist mit unserer tollen Diätkultur verbunden. Zu solchen Fehlinformationen gehört zum Beispiel so etwas wie Zucker ist ungesund, fettreduzierte Lebensmittel sind toll, wenig Kohlenhydrate sind super oder vielleicht gleich Clean Eating. Generell, immer dann darfst du aufpassen, wenn so eine Art Ernährungstrend auftaucht, wenn man Ernährung so behandelt als wie eine Modeerscheinung. Ah, jetzt haben wir einen neuen Ernährungstrend. Dann denke ich mir so, nee, haben wir nicht, brauchen wir nicht, wozu? Natürlich ist das mit der Ernährung nicht so einfach, weil es gibt ungefähr tausende von Ernährungsratgebern. Und die Frage ist auch, wie bist du aufgewachsen? Mit was für, wie haben deine Eltern, wie sind deine Eltern mit dem Thema Ernährung umgegangen? Hast du tatsächlich eine gute Bildung in dem Bereich? Und frag dich einfach mal, woher habe ich das Wissen eigentlich? Über Ernährung. Ist das belastbar? Woher kommt das? Und gerade wenn du lange Jahre von einer Essstörung betroffen warst, kennst du dich wahrscheinlich sogar überdurchschnittlich gut aus. Ja, du hast dich da reingefuchst, du kennst alle Kalorien auswendig. Ja, du weißt einfach Bescheid. Aber vielleicht bist du auch sehr durcheinander. Vielleicht weißt du gar nicht mehr, wo es oben und unten und jeder Ernährungsratgeber sagt irgendwie was anderes. Und du weißt auch gar nicht mehr, auf welche Information kannst du dich jetzt eigentlich verlassen? Was ist noch normal oder gesund? Und da kann durchaus eine Ernährungsberatung hilfreich sein, in der du zu Beginn ganz klar deine Bedingungen formulierst. Also du willst jetzt hier nicht irgendwie abnehmen oder du willst deinen Körper optimieren. Du möchtest einfach von der Ernährungsberatung wissen, wie geht eigentlich gesunde Ernährung? Einfach um zu lernen, was bedeutet ausgewogene Ernährung. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist, dass du kochen lernst, falls du nicht kochen kannst. Ja, mach zum Beispiel einen Kochkurs, kauf dir ein Kochbuch, wo du die Fotos schön findest. Gerade wenn du eine Essstörung hattest, kann es sein, dass du zu dem Lebensmittel an sich gar keine wirkliche Beziehung hast und auch Kochen und alles, was mit Essen zu tun hat, eher als Belastung empfindest. Ja, das heißt, wenn es etwas ist, was du bisher eher vermieden hast, wo du auch sagst, oh, habe ich ja keine Lust zu und igitt und so, dann schau doch mal, ob es irgendwas gibt, irgendeine Küche, wo du sagst, da gefallen dir die Gerüche, da gefällt dir, wie das Lokal dekoriert ist, keine Ahnung, irgendwas, wo du denkst, das könnte ganz spannend sein. Und dann kauf dir vielleicht einfach mal ein Kochbuch. Es geht einfach darum, eine ganz andere Beziehung zu Lebensmitteln aufzubauen. Dass du eben merkst, dass es mehr gibt als Kalorien. Ja, dass es auch mehr gibt, was zählt. Nämlich, wie riecht das Lebensmittel? Wie fühlt es sich an? Magst du die Farbe? Magst du den Geruch? Willst du das überhaupt essen? Und entdecke auf die Art und Weise, was dir wirklich schmeckt. Denn das ist ganz wichtig, um deinem Körper das zu geben, womit dein Körper dann auch zufrieden ist. Das ist auch so, wenn du Mahlzeiten isst, die mit ganz vielen unterschiedlichen Geschmäckern angereichert sind, mit verschiedenen Gewürzen, die bitter, sauer, süß enthalten, dann wirst du merken, nach so einer Mahlzeit bist du viel, viel, viel befriedigter und hast überhaupt nicht so einen Japp auf irgendwie jetzt noch 5 Tafeln Schokolade, als nach dem Essen, was sehr einseitig ist. Häufig auch hoch verarbeitete Lebensmittel, ja, die einfach nicht zufrieden machen, die eher natürlich wollen, dass du weiter isst. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du schaust, wie kannst du dich dem Thema Ernährung nochmal ganz neu annähern, ohne daraus eine Religion zu machen. Faktor Nummer 4, der dich daran hindert, intuitives Essen zu lernen, ist Misstrauen in den eigenen Körper. Sicherlich die größte Errungenschaft der Diätindustrie. Denn klar, die wollen ja, dass wir immer schön weiter Diät machen und ungesunde Produkte kaufen. Wenn du lange Jahre eine Essstörung hattest und gerade auf deinem Heilungsweg bist, dann ist deine größte Angst vielleicht, dass wenn du die Kontrolle aufgibst über das, was du zu dir nimmst, dass dein Körper dann zum Beispiel aus der Form gerät, in Anführungsstrichen. Oder du glaubst, egal was du isst, dein Körper arbeitet eh gegen dich und lässt dich immer fett werden. Das heißt, das ist eh schon alles egal und dein Körper ist böse und du musst ihn eigentlich ja irgendwie im Zaum halten, weil er gegen dich arbeitet. Auch hier führt das zu weit für eine Folge, das jetzt aufzudröseln. Das ist auf jeden Fall etwas, was Platz in einer Therapie findet. Denn aus diesem Misstrauen dem eigenen Körper gegenüber entsteht nicht selten Selbsthass und auch Hass auf den eigenen Körper. Und dann ist es wirklich Zeit für eine Therapie. Denn dieses Misstrauen ist ja so, als du würdest die ganze Zeit mit jemandem umherlaufen, den du nicht magst, den du nicht ausstehen kannst. Und dein Körper wird so immer mehr zum Feind, den du bekämpfst. Und jede Person, die von einer Essstörung betroffen ist, die weiß ganz genau, wovon ich spreche. Der Kampf gegen dich selbst, der Kampf gegen den Körper, dem nicht zu vertrauen ist. Der Körper, der ekelhaft ist und mit jedem zur Verfügung stehenden Mittel unter Kontrolle zu bringen ist. Dadurch wird ganz sicherlich auch deine Körperwahrnehmung gestört werden und du spürst Stück für Stück keine Verbindung mehr zu deinem Körper. Wenn du sehr lange schon eine Essstörung hast, weißt du vielleicht generell gar nicht mehr, wie sich das überhaupt anfühlt, sich zu fühlen. Du spürst deinen Körper meist erst, wenn er schmerzt und auch dafür verachtest du ihn. Kommen wir zu Faktor 6. Was hindert dich daran, intuitiv zu essen? Die Angst vor Kontrollverlust. Ja, I know. Das haben wir doch alle irgendwie. Es ist ja auch zunehmend schwierig, irgendwie klarzukommen mit dem eigenen Leben, mit den ganzen Dingen, die um einen rum passieren. Und auch meine Angst war lange Zeit, ja, meine größte Angst war, die Kontrolle zu verlieren. Deshalb hatte ich ja überhaupt die Essstörung entwickelt. Und vielleicht ist das auch deine größte Angst. Verstehe erstmal, dass diese Angst berechtigt war. Zu dem Zeitpunkt, wo du deine Essstörung entwickelt hast, brauchtest du Kontrolle und die Essstörung hat dir das gegeben. Lerne nun aber als kompetente Erwachsene, diese Angst loszulassen, am besten mit therapeutischer Hilfe. Denn eins ist klar, Kontrolle ist eine Illusion. Du kontrollierst das Leben nicht. Und selbst wenn du einen Bereich wie deinen Körper scheinbar kontrollierst, was du im Übrigen nicht tust, weil die Essstörung am Steuer sitzt, führt das nicht dazu, dass irgendwas besser wird. Denn du genießt das Leben nicht mehr, du verlierst jegliche Freude, Spontanität existiert nicht mehr und du lebst in Angst und damit meilenweit von der Freiheit und Liebe entfernt, die du dir eigentlich so sehr wünschst. Faktor Nummer 7. Du siehst, wir sind hier heute wirklich, ne? Wir haben heute die harten Sachen. Ich muss es dir aber einmal sagen, weil du wirst es nirgends lesen, weil es ist ja viel einfacher, irgendeine neue Sauerkraut-Diät anzupreisen und in so einer Glamour- oder InTouch oder Gala oder Brigitte ist halt auch nicht so viel Platz, ne? Also auf 2 Seiten ist es halt eine Herausforderung. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ganz oft wollen wir sowas ja auch gar nicht lesen. Das ist so anstrengend. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Das ist noch der Punkt Nummer 9. Punkt Nummer 7 ist erstmal, ganz groß auf meiner Hitliste, Normalisierung von Körperkommentaren. Also, die Normalisierung von Körperkommentaren führt dazu, dass intuitives Essen nicht möglich ist. Ja, also um das nochmal klarzustellen, ich will nicht, dass Körperkommentare normalisiert werden, sondern genau das Gegenteil. Also sowohl Körper von fremden Personen oder Bekannten oder Freunden als auch dein eigener. Es geht darum, Körperkommentare sind schädlich, ist ein Herzensthema von mir, sage ich immer wieder. Denn tut es dir gut, wenn dein Körper oder dein Essverhalten von anderen kommentiert werden? Ich denke nicht. Und fast alle von uns sind in dem Glauben aufgewachsen, dass Körperkommentare normal seien. Dass ein gesunder Körper dünn und muskulös sein müsse. Dass es okay sei, das Essverhalten von anderen Menschen zu kommentieren und sogar darüber lustig zu machen. Lass uns bitte damit aufhören. Ein dünner Körper ist nicht automatisch ein gesunder Körper. Wie viel und was du isst, geht anderen nichts an. Dein Körpergewicht lässt keinen Rückschluss zu, ob du dich mit dir wohlfühlst oder einen harten inneren Kampf gegen dich führst. Lass uns stattdessen Platz machen für Mitgefühl, Liebe und Nachsicht. Mit uns selbst und anderen. Lass Körperkommentare ab sofort einfach sein. Das sage ich jedem Menschen, der sagt, ich kann ja gar nichts gegen Essstörungen tun. Ich fühle mich ohnmächtig. Da sage ich gerne, ja, das verstehe ich und du kannst etwas tun. Höre auf, deinen und die Körper anderer zu kommentieren. Ja, und das gilt auch gedanklich. Ohne Ausnahme. Und wenn du das ein bisschen geübt hast, geh einen Schritt weiter. Weise andere Menschen darauf hin, dass ihre Körperkommentare unangemessen sind. Ganz gleich, ob es sich um dich oder eine andere Person handelt. So entsteht eine bessere Welt. Welche Körperkommentare durftest du dir schon anhören? Was hast du schon mal zu jemand anderem gesagt und dich danach vielleicht geärgert oder schlecht gefühlt? Darüber sprechen hilft. Denn darüber sprechen nimmt den Kommentaren die Macht. Komm rüber zu Instagram @milamate, um mitzudiskutieren und antworte auf meine Frage zu dieser Folge direkt hier in Spotify. Welchen Körperkommentar willst du nie wieder hören? So, dann kommen wir jetzt zu den letzten beiden Punkten, die verhindern, dass du intuitiv essen lernst. Nummer 8 ist Neid und Vergleich mit anderen. Ja, gerade in Zeiten von Social Media und KI-generierten Fotos brandgefährlich, insbesondere für jüngere Menschen und natürlich auch, wenn du auf deinem Heilungsweg raus aus der Essstörung bist. Hier kann ich einfach nur sagen, erstens Social Media Pause, zweitens Accounts, die dir nicht gut tun, entfolgen und zwar ohne Ausnahme. Und mit nicht gut tun meine ich, dass du das auch nicht wegrationalisieren sollst im Sinne von, ja, das dürfte mir ja eigentlich nichts ausmachen oder diese Person hat ja objektiv gesehen eigentlich guten Content. Wenn du ein Störgefühl hast, entfolgen. Und drittens Alternativen suchen von coolen Personen, die eine diverse Körperwahrnehmung unterstützen, die selbstbewusst mit sich umgehen, die stark sind und die nicht nur gefakte, perfekte Fotos veröffentlichen. Ich habe dir da auf jeden Fall auch schon mal einen Post zu gemacht, welchen Accounts ich auf jeden Fall folge und welche ich empfehlen kann. Das war, glaube ich, letztes Jahr zum Adventskalender, also schau da gerne nochmal vorbei. Es gibt sie da draußen. Ja? Du kannst selber wählen, wen du dir in deine Filterblase holst. Das ist super wichtig, dass du hier eine Hygiene betreibst, denn mit Neid verletzt du dich am Ende nur selbst. Du nimmst dir selbst die Freude, dich mit jemandem anderen zu freuen und das macht dich auf Dauer bitter und einsam. Natürlich kann Neid ein Hinweis sein, dass du in deinem Leben etwas vermisst, das die andere Person vermeintlich besitzt, aber Neid führt nicht dazu, dass du dieses Etwas bekommst. Ganz im Gegenteil. Es führt dich nur weiter davon weg. Und übrigens auch von der Person, die du beneidest, wenn du sie persönlich kennst und Kontakt mit ihr hast, denn ganz ehrlich, Neid fühlt sich für beide Seiten richtig furchtbar an. Ich denke, das weißt du. Erinnere dich daran, dass jeder Mensch einzigartig und wertvoll ist. Dein Neid verhindert, dass du auf deinem Lebensweg von tollen MitstreiterInnen begleitet wirst, die mit ihrer Energie auch dein inneres Feuer entfachen. Es ist genug für alle da. Ja, und am Ende Punkt 9. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, zynisch wie ich bin. Ein Punkt, der auch sehr unbeliebt ist, den man nicht gerne lesen möchte, nicht unter die Nase gerieben bekommen möchte. Er ist aber so wichtig, und zwar das Thema Unehrlichkeit zu und fehlender Respekt vor dir selbst. Was meine ich damit? Letztendlich ist es so, dass Essen oder Nicht-Essen oder übermäßiger Sport, übermäßiges Trainieren immer Ersatz sind für etwas anderes. Es sind immer Warnsignale, dass irgendwo anders in deinem Leben irgendwo der Schuh drückt und du nicht hinhören willst. Deshalb sind auch Diäten so beliebt. Ja? Sie versprechen eine schnelle Lösung für ein komplexes Problem. Und wir Menschen, wir lieben schnelle Lösungen. Alle. Generell sind wir kein Fan davon, auf Belohnung warten zu müssen. In einer Woche 3 Kilo abnehmen? Klingt toll. 3 Monate an deinen Glaubenssätzen arbeiten, damit du dann vielleicht im Laufe von 10 Monaten 3 Kilo abnimmst? Klingt weniger toll. Also lieber weiter mit dem Selbstbetrug und den vermeintlich schnellen Lösungen. Dabei übersiehst du allerdings einen wichtigen Punkt. Vermeintlich schnelle Lösungen werden schnell zum Teil des Problems. Sie verstärken dein ursprüngliches Problem sogar. Augen zu und durch hilft beim Sprung ins kalte Wasser auf jeden Fall, aber nicht beim Durchqueren des Atlantiks. Ich denke, du verstehst die Analogie. Dein Leben ist eher eine Atlantiküberquerung als ein Sprung in den Badesee. Also sei mutig, schau hin, höre hin, fühle hin. Es führt kein Weg an deinen Emotionen, Träumen und Wünschen vorbei. Zumindest kein authentischer Weg. Kein Weg, der dich glücklich macht, sodass dein Herz aufgeht. Und das möchtest du doch, oder? Kein Hochgefühl ohne schmerzhafte Emotionen. So ist die Regel. Du kannst das Leben nicht reinlegen. So, ich hoffe, du konntest wieder ganz viel mitnehmen für dich aus dieser Folge. Ich kann dir empfehlen, hör sie dir gerne öfter an und nimm vielleicht auch einen kleinen Notizblock dazu. Natürlich freue ich mich wie immer sehr, wenn du meinen Podcast und diese Folge lieben Menschen weiterempfiehlst, mir eine 5-Sterne-Bewertung oder sogar einen Kommentar da lässt, denn so hilfst du mir dabei, dass meine Inhalte noch mehr Menschen erreichen, die sich nach Unterstützung auf ihrem Heilungsweg sehen. Danke dir!